Weile hat mich dieses Thema Gebet, das hat mich schon eine ganze Weile beschäftigt, so besonders letztes Jahr. Und das war auch ein bisschen so in der Verbindung, auch wo wir jetzt die Mission Live hatten und der bei uns der nationale Leiter aus Tansania dann bei uns in Deutschland war. Und der hat dann sehr viel über Gebet gesprochen. Und ich habe darüber nochmal auch wieder neu angefangen nachzudenken, weil Gebet ist ja für den, der zu Jesus gehört, etwas, das ja eigentlich fast sowas wie Atmen sein sollte. Ja? Ich sag mal so, es ist wirklich so. Also als ich zum Glauben kam, als ich mich entschieden habe, Christ zu werden oder ganz bewusst ein Nachfolger Jesu, da bin ich, das war aufgrund von einer Predigt, da war auch ein Evangelist, der gepredigt hat, das war in einer größeren Gemeinde, und ich bin nachher zu ihm quasi so in so einen Raum reingekommen, wo er Leute eingeladen hat, die ihr Leben Jesus anvertrauen möchten, mit ihm zu sprechen. Und wirklich, ich sag's euch, mir kamen Dinge hoch, obwohl ich selber noch ein Teenie war, ich glaube, ich war 15 oder 16, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, genau, aber es war so wirklich so ein Moment, wo wirklich Dinge auf einmal in mir hochkamen, wo ich dachte, vorher, ach, so schlimm ist das alles nicht, aber auf einmal habe ich gemerkt, das ist so schlimm, dass es mich von Gott trennt. Also, was habe ich getan? Ich habe ein Gebet gesprochen. Er hat mir ein Gebet vorgebetet und ich habe es nachgesprochen. Und nach diesem Gebet habe ich etwas gespürt, als ob da so ein Rucksack wirklich von meinen Schultern runtergenommen wurde. Ich habe gewusst, meine Schuld ist mir vergeben. Meine Sünden sind mir vergeben. Jesu Blut, das er am Kreuz vergossen hat, hat meine Schuld, meine Sünde getilgt. So, er hat mich erlöst. Er hat mich von dem Zustand der Verdammnis befreit und mich freigesetzt. So, und ich habe mein Glaubensleben quasi mit einem Gebet gestartet. Und ich glaube, für die, die Christus und Jesus nachfolgen, ich gehe mal davon aus, dass ihr so alle schon da auf dem Weg seid, ich denke, bei euch war es ähnlich oder war es bei euch anders? War es anders? Alle sagen nein. Alle sagen, war genauso, oder andere sagen, das will ich dir jetzt gerade nicht sagen, aber ist ja auch okay. Aber zumindest kenne ich das so von den Menschen, mit denen ich auch mit denen ich mich mal darüber unterhalten habe, wie sie zum Glauben an Jesus kamen. Sie haben mit einem Gebet gestartet. Und interessant ist, da gibt es so ein Institut in den USA, das nennt sich Barna, das ist ein Institut, die machen so Umfragen. Und das nur unter Christen. Also so an Menschen, die von sich behaupten, so ein Gebet mal gesprochen zu haben und Jesus nachzufolgen. Und die machen immer wieder Umfragen und die haben Bücher, geben die raus und alles Mögliche. Und die haben also eine Umfrage gemacht, zugegebenermaßen, das war in den USA, aber die haben ziemlich viele Denominationen, die sie da mit reinnehmen und dann diese Umfrage starten. Wie viel betet so ein Christ durchschnittlich pro Tag? Und ihr könnt ja mal so einfach mal so reinrufen, wir sind ja jetzt nicht so eine riesige Gruppe, deswegen könnt ihr mal so reinsprechen. Was denkt ihr so, wie viele Minuten ein Christ laut dieser Studie, die sie ergeben hat, so pro Tag betet? Eine Idee? Ja, wie viele Minuten, wie viele Stunden, wie viele Tage? Unbegrenzt. Ja, aber es geht um den Großteil, es geht um den Großteil der Christen. Nicht nur so persönlich, so was man so denkt, was ein Christ im Durchschnitt betet. Ja, 5 Minuten habe ich gehört, okay. Halbe Stunde, 10 Minuten im Durchschnitt, pro Tag. Okay, ja, also der mit 5 Minuten, der war schon mal nah dran. Es war tatsächlich 1 Minute. Eine Minute. Und die Studie, die hat halt noch ein paar Sachen mehr ergeben, aber noch eins, was vielleicht interessant wäre. Was denkt ihr, was ein durchschnittlicher Pastor pro Tag betet? 10 Minuten. Okay?
Eine Stunde,
okay? Was war da? Ich hab sie nicht gehört.
Bisschen mehr
wie eine Stunde?
Ja, klar.
Okay, die Studie hat ergeben 5 Minuten pro Tag. Also
pro Tag.
Pro Tag. Ja. Das war der Schnitt. Vielleicht betet er am Sonntag 30 Minuten und dann in der Woche immer nur eine Minute pro Tag, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ergab die Studie doch schon einiges, wo man gemerkt hat, wenn die Bibel über Gebet spricht, dann spricht sie wirklich davon, dass das etwas Selbstverständliches für den Nachfolger Jesu sein sollte. Paulus, den ich heute Morgen hier nochmal sprechen lassen will, an einem Brief, den er an die Kolosser geschrieben hat, eine Gemeinde, die dort entstanden ist, aufgrund von einem Mitarbeiter von Paulus. Paulus selbst hat die Gemeinde nicht gegründet, sondern sein Mitarbeiter, der hieß Epaphras. Also interessanter Name, ne? So Epaphras, merkt ihn mal euch, das war so ein junger Kerl. Der war wirklich inspiriert von Paulus und man vermutet, dass er ihn in Ephesus getroffen hat und der zog los nach Kolossee, wo er herkam und hat wirklich allen über dieses Evangelium erzählt. Über diese mächtige Tatsache, dass ein Mensch, der zu Christus kommt, nicht mehr unter der Verdammnis lebt, nicht unter einem Gefühl der Unterdrückung, der Bedrückung, unter der Verzweiflung, sondern ein Mensch, der, wie wir es heute auch so schön gesungen haben, der im Sieg lebt. Ein Mensch, der diese Bürde einfach von sich weiß, abgenommen weiß und der ein ganz anderes Leben führen kann. Und hier spricht er, hat er davon erzählt, es ist eine Gemeinde entstanden und Paulus schreibt an diese Gemeinde. Und er ermutigt sie, er will sie ja voranbringen. Und er schreibt in Kolosser 4, Verse 2 bis 6, nee, bis 4. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Also Paulus, er nimmt erstmal diesen einen Punkt, den er ziemlich häufig erwähnt, den findet man immer wieder, einen Brief an die Thessalonicher, 2. Thessalonicher 5, 17, bleibt dran, hört nicht auf zu beten. Er ermutigt immer wieder die Leute, bleibt im Gespräch, im Gebet, bleibt da drinne, seid da drinne ausdauernd und wacht darin mit Danksagung. So, diese Dinge sind so typische Paulus-Dinge in seinem Brief. Also selbst im Kapitel vorher erwähnt er, glaube ich, zweimal, dass wir Gott dankbar sein sollen. Ja? Dass wir ihm danken sollen. So wie wir es heute Morgen gestartet haben. Danke für diesen guten Morgen. Einige kamen ein bisschen später, aber ihr wisst jetzt Bescheid. Damit haben wir gestartet. Wir waren Gott dankbar. Und Paulus sagt, wacht darin. Also bleibt im Gebet mit Danksagung. Ganz interessant. Warum? Es ist ja auch wirklich so, dass wir im Gebet Worte aussprechen. Und in diesem ganzen Abschnitt geht es auch nochmal um Worte. Weil Worte, ich finde, Worte haben wirklich eine Macht. Ich meine, manche Worte, die sind wirklich für uns, ich weiß, wenn ich zum Arzt gehe und ich höre manchmal so das, was er so über meinen Gesundheitszustand sagt, da gehe ich richtig fröhlich nach Hause, wenn er sagt, alles super, Werte, alles top, Blut abgenommen, alle Werte sind super. Dann bist du ganz happy. Aber wenn die Werte nicht so gut sind, das kann vom Arzt, also es kann wirklich über meinen Tag entscheiden und bei einigen anderen Leuten kann es über das Leben entscheiden. Also Worte sind da schon wichtig, oder ich denke an einen Richter, wenn der jetzt irgendwie nur ein Wort sagt, schuldig oder unschuldig, entscheidet über ein Schicksal von einer Person. Also Worte sind da schon sehr wichtig und Paulus, er sagt, und hier im Gebet, deine Worte, die sind besonders wichtig. Also weil die richtest du ja an Gott. Du sprichst mit ihm über das, was dich bewegt. Und man sieht das immer wieder, was soll man zu Gott sprechen? Ich denke, auch diese Worte sind wichtig. Und ich denke, wenn wir so das Gebetsbuch der Bibel, wer weiß, wie das heißt, das Gebetsbuch der Bibel, hat jemand eine Ahnung? Ja, richtig. Die Psalmen, die nennt man auch Gebetsbuch. Weil wenn ich da nur so an einen Psalm denke, Psalm 69, wenn David da darüber schreibt, wie er da manchmal in schlimmen Situationen war und wie er sein Herz bei Gott ausschüttet, wie er seine Seele vor Gott ausschüttet. Also da denke ich immer wieder, das kann man in manchen Situationen kann man das einfach lesen. Weil der fühlt sich da so miese, wie ich mich gerade fühle. Ne? Und man merkt dann einfach, wie er Dinge auch abgegeben hat. Wie er das mit Gott besprochen hat und nicht mit irgendjemand anderen. Wenn ihm da einer wirklich feindlich gesonnen war, man kann das nachlesen, der ist ja nicht zum anderen gegangen, hat gesagt, hey, weißt du, der König da, so und so und so. Nein, der ist damit zu Gott gegangen. Der hat die Sache an Gott abgegeben. Und ich denke, das ist manchmal viel besser, Dinge an Gott abzugeben und nicht an unseren Mitmenschen, der da rechts und links wohnt. Kennt ihr sowas? Ich bin da auch oft schuldig geworden. Ich bin hier nicht, was weiß ich, aber ich weiß, dass das ist wirklich immer das Beste, wenn wir direkt zu Gott mit dem gehen, was uns da bewegt. Ist gut auch für die Beziehung untereinander. Ne? Ja, und ich weiß, dass das Gebet selbst auch immer stark angefochten ist. Also ich kann euch nicht sagen, wie oft das passiert ist. Ich will beten und auf irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwie vibriert mein Telefon. Ne? Kennt ihr das? Oder es klingelt oder irgendwas passiert und du wirst so schnell abgelenkt, obwohl du ja eigentlich dir eine Zeit genommen hast, die wichtig ist für dich selber, aber auch für die Beziehung mit Gott, immer wieder seinen Blick, das war so heute Morgen dieser Gedanke, wo wir heute in dem Lobpreis waren, wirklich seinen Blick immer wegzuwenden von den ganzen Dingen, die uns umgeben und immer wieder auf Jesus zu richten, auf ihn zu schauen. Ich denke, wenn da manchmal so viele Anfragen und was weiß ich immer kommt und oder es vielleicht auch Gelegenheiten gibt, wo du vielleicht nicht in die Gemeinde gehen solltest, vielleicht so ein Gedanke oder wo du vielleicht lieber dahin gehen würdest und dann schau einfach mal auf Jesus. Schau auf Jesus und dann ordnen sich die Dinge manchmal schon. Wie von alleine. Du guckst auf ihn, dann weißt du Bescheid, was sollst du jetzt tun und was sollst du sein lassen. Das ist manchmal wirklich einfach. Also ich habe es schon oft ausprobiert. Und im Gebet natürlich, wie ich das eben auch gesagt habe, im Gebet auch dankbar zu sein. Das war ja auch, wie ich es eben auch schon gesagt habe, so ein richtiges Paulus-Ding. Wenn man das so einfach sich so anschaut, so wie damals Paulus so im Schiff war, mit 276 waren das, ja, er ist eigentlich als Gefangener auf dem Schiff drauf gewesen und dann kommt er in diesen Sturm hinein und dieses Schiff und natürlich ist Paulus nur ein einfacher Gefangener, aber er merkt, Mensch, das Schiff, das geht so langsam unter und die waren ja schon tagelang im Sturm, die haben kein Licht am Horizont gesehen und die wurden immer verzweifelter, dass sie angefangen haben, das ganze Getreide über Bord zu werfen. Und in dieser Situation macht Paulus genau das Richtige. Er betet und er bekommt ein Wort von Gott. Und dieses Wort war, keiner kommt um. Also was macht Paulus? Er ergreift die Initiative, geht an Bord und die fingen ja an, schon die Lebensmittel von Bord zu schmeißen, weil die dachten, okay, wir versuchen so lange wie möglich am Leben zu bleiben, aber die hatten immer weniger Lebensmut. Und er nimmt das Brot und er hat es gebrochen. Und was hat er gemacht? Er hat gedankt. Er hat Gott gedankt, weil er ja auch ein Wort vorher bekommen hat. Aber er hat das Brot gebrochen und gedankt und hat es den Leuten gegeben, weil er wusste, wenn die das Brot essen, dann kommt wieder, wenn einer lange schon da verzweifelt und hungert, dann muss er erstmal essen, dann kommt Lebensmut hinein. Das ist ganz natürlich. Das schüttet unser Gehirn irgendwelche Endorphine aus, wenn da Zucker so irgendwie im Blut ist, ne? So, meine Tochter ist Ärztin, die erzählt mir manchmal so Sachen, was ich auch machen soll und nicht und so weiter. Und zu bekommen hat, und wir wissen, alle sind gerettet worden. Und so hat es Paulus ja auch wieder gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr den noch so ein bisschen kennt, so früherer Präses. Der hat mal in einer Predigt gesagt, wo er 15 Jahre alt war, gesagt hat, das Wichtigste im Leben, dass er Gott dankbar wird. Also, dass er Gott dankbar wird. Und ich meine so, natürlich weiß ich, wie ein Mensch war, wenn er das erlebt, wie ihm seine Schuld vergeben wird. Wo ich das damals mit dem Prediger, wie ich es eben erzählt habe, gemacht habe wo ich das bekannt habe. Und dann hat er uns aufgefordert und hat gesagt, jetzt dank Gott für das, dass er eure Schuld weggenommen hat. Und als ich das gemacht habe, dann wurde ich noch dankbar. Das ist ganz merkwürdig. Also ich weiß, ich bin damals rausgegangen, meine Eltern haben da draußen auf mich gewartet. Ich hätte springen können, weil auf einmal überkam mich so eine Gewissheit, dass ich auf ewig gerettet bin. Ich werde nie wieder sein. Also so eine Gewissheit hatte ich in mir. So eine Überzeugung, ey, die ist bis heute angehalten. Ich bestimmt jetzt schon, ja, wie viele Jahre? Über 40 zumindest. 40, sagen wir mal. Nein, nicht ganz so viel. 35, so ungefähr gerechnet, ja. Okay. Ja, und was ich auch interessant finde, dass Paulus, auch wenn er jetzt ins Gebet geht, auch sagt, dankbar zu sein, dass er da nicht so und dann das nicht so allgemein sein lässt, weil er schreibt im Vers 3, betet zugleich auch für uns. Also ganz speziell und spezifisch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Also Paulus betet nicht so ein allgemeines Gebet, dass er dann sagt, Jesus, ich bete, dass du alle Ehen auf der Welt, dass sie nicht geschieden werden, dass sie alle gerettet bleiben. Also so ein allgemeines Gebet spricht er nicht, ja? Sondern er sagt ganz spezifisch, wofür sollen wir beten? Für eine offene Tür für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Das Geheimnis des Christus ist genau das, was derjenige erlebt, der zu Christus kommt, dass er nämlich nicht mehr verdammt ist, sondern dass er weiß, er ist in Christus und er ist erlöst. Ja, genau dieses Geheimnis, sagt er, dafür braucht er eine offene Tür für dieses Wort. Und er sagt ganz konkret, wofür beten? Für ihn selbst und für sein Team, das unterwegs war. Als ich das gelesen habe, fand ich ganz interessant, ich bin da auch über eine Predigt mal drauf gekommen, war wirklich interessant, einfach mal die Apostelgeschichte 16 und 17. Das ist die zweite Missionsreise des Paulus. Hochinteressant. Ich habe die mir noch mal mehrmals durchgelesen. Und dann habe ich ein paar Kommentare auch dazu mal bewegt. Und die Kommentare, der ein Kommentar, der hat sogar geschrieben, dass er sagte, den enormsten Einfluss oder den stärksten Einfluss, die stärkste Wirkung auf unsere Welt war, dass Gott Mensch geworden ist, dass Jesus auf die Welt kam. Und dann schrieb er weiter, und den zweitgrößten Einfluss war die zweite Missionsreise des Paulus. Und ich dachte, wow, der ist aber echt anmaßend, habe ich erstmal so gedacht. Aber wir wissen ja, die Apostelgeschichte beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes auf dieser Welt und wie der Heilige Geist wirklich Paulus hier auf dem Weg wirklich begleitet hat. Und ich nehme euch ganz kurz da mal mit rein. Paulus wird ausgesandt in diese Missionsreise von der Gemeinde. Und sie starten von Antiochia. Und sie haben ein Ziel, wie er das hier auch an die Kolosser schreibt, dass er wirklich das Evangelium von Jesus predigt. Und sie kommen nach Galatien und wenn man da so nachliest, dann sieht man, er versucht in Galatien das Wort des Evangeliums zu predigen. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Tür für das Evangelium war zu. Da war keine Chance, dass er das predigen konnte. Paulus zieht von Galatien weiter nach Mysien. Als er in diese Region kommt, und ich meine, die waren da schon Tage, Wochen unterwegs, die kommen nach Mysien, versuchen das Evangelium zu predigen, und wisst ihr, was passiert ist? Die Tür für das Evangelium war zu. Da war keine Möglichkeit. Lukas, der beschreibt das so schön, der sagte so, der Geist Jesu verwehrte es uns. Aber sie haben versucht, sie sind ja beauftragt worden, als Missionare dorthin zu gehen. Sie ziehen weiter nach Bithynien, auch eine Region, versuchen das Evangelium zu predigen und die Tür für das Evangelium war zu. Es war keine Möglichkeit. Sie konnten nichts ausrichten. Sie ziehen weiter bis nach Troas. Und in Troas haben sie gemerkt, die ganze Reise, eine verschlossene Tür für das Evangelium. Und in Troas In der Nacht schlafen sie und Paulus hat einen Traum oder eine Vision, aber morgen früh, am frühen Morgen steht er auf und er sagt, Leute, Team, kommt mal zusammen. Gott hat mir gezeigt, da in Mazedonien, auf der anderen Seite, da wo sie mit dem Schiff überqueren mussten, dort ruft mich ein Mann um Hilfe. Und er sagt, da ist die Tür, die sich öffnet. Und sie kommen nach Mazedonien und kommen da zu einer römischen Kolonie, die bedeutendste Stadt dort in Mazedonien, da Philippi. Und was erleben sie? Eine Frau am Ufer des Meeres dort und sie hat ein offenes Herz, eine offene Tür für das Evangelium. Und sie sprechen mit ihr und die erste Gemeinde wird dort gegründet, in Mazedonien, eine offene Tür. Natürlich hat Paulus da Schwierigkeiten, wir wissen das. Der kam, der wurde in den Stock gespannt, der wurde ausgepeitscht, der kam ins Gefängnis, der hat dort eine Nacht drin verbracht mit Silas, da haben sie den Herrn gepriesen und gelobt, dass Gott natürlich da wieder eine Tür geöffnet hat, dass sie da weiterziehen konnten. Aber trotz dieser Widerstände, Gott öffnete die Tür in Philippi. Von Philippi ziehen sie dann weiter nach Thessalonich. In Thessalonich die nächste Gemeindegründung. Von Thessalonich weiter nach Athen. Ach nee, erstmal Beröa war noch dazwischen. Sind sie nach Beröa weit? Dort kamen sie in die Synagoge, so wie es Paulus gemacht hat. Geht er dorthin, spricht über das Wort vom Kreuz und er merkt, da sind jüdische Christen und die haben ein riesen offenes Herz, weil die genau nachforschen in der Schrift, hat es sich wirklich so verhalten, das was Paulus uns hier predigt, ein offenes Herz und Paulus zieht weiter nach Athen. In Athen kommt er bis zu dem höchsten Richter, wird dort vorgeladen, um dort das Wort zu predigen, das Wort, um das Geheimnis des Christus bekannt zu machen. Also da wieder eine offene Tür. Von Athen geht es weiter nach Korinth. In Korinth die nächste Gemeindegründung und es geht dann wieder zurück nach Antiochia. Also ihr seht, wie Gott auf einmal die Türen geöffnet hat, Menschenherzen geöffnet hat für das Evangelium. Und Paulus, er ist genau das, hat er erlebt. Im Gebet, wenn wir im Gebet stehen und Gott bitten und im Gebet an Gott festhalten, das, was er uns verheißen hat, im Glauben feststehen, nicht aufgeben, hat er eine Sache verstanden, er wird das empfangen, worum er gebeten hat. Und er hat wirklich das empfangen, was er erlebt hat. Und letztendlich, als er diesen Brief hier schreibt, um offene Tür, war nämlich noch eine dritte Missionsreise dazwischen, die am Ende dazu geführt hat, dass er in Jerusalem verhaftet wurde und dann die ganze Geschichte mit dem Schiffbruch dazwischen letztendlich in Rom gelandet ist in einer Wohnung unter Haft gestellt wurde, an einen römischen Soldaten gekettet war, aber Möglichkeit hatte, auch Besuch zu empfangen und Briefe zu schreiben. Und hier in Rom schreibt er den Brief an die Kolosser. Der schrieb 4 Briefe, soweit ich weiß, war es dann der Brief an die Epheser, der Brief an die Philipper und der Brief an Philemon. Diese 4 Briefe hat er hier geschrieben. Und wir werden wirklich in allen Briefen, lesen wir immer, dass Paulus immer ganz konkret den Leuten sagt, an die er schreibt, betet für mich, betet für uns. Also er war sich dessen total bewusst, dass das Gebet, auch wenn andere zusammen mit ihm stehen, eine Auswirkung hat auf seinen gesamten Dienst. Der war absolut von diesem Gebet überzeugt, dass wenn die Gemeinde mit ihm zusammen oder andere Menschen mit ihm zusammenstehen, dass das eine Auswirkung hat. Und ich hatte erst neulich ein paar Sachen über Erweckung und die Erweckungsbewegung von 1730 bis ins 19. Jahrhundert. Ich hatte die mal so ein bisschen gehört und ein paar Sachen nachgelesen. Und wirklich überall war das so entscheidend, dass Leute zusammengestanden haben und gebetet haben. Und nicht nur ein Einzelner. Manchmal ein Einzelner, aber der hatte wirklich auch immer in Zusammenhang mit anderen gestanden, die zusammen unterwegs waren und wirklich gebetet haben. Ich weiß dann zum Beispiel von Spurgeon, das war ja ein ganz bekannter Prediger, ich weiß nicht, von dem habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ne? So, und der hatte ja, wie er das ja sagte immer, unten im Keller hat er ja so ein Power Room, das war so ein Heizungsraum, hat er gehabt. Kennt ihr die? Die Geschichte kennt ihr bestimmt, ne? Da kam also eine Delegation, die kam zu ihm und haben gesagt, der hat ja eine große Halle gehabt und dann hat er da noch angebaut und es hat ja nie gereicht. Da kamen ja tausende von Leute damals, kamen dorthin nach London, um ihm zu hören. Und dann hat eine Delegation hat gesagt, wir verstehen dein Geheimnis nicht. Wir merken, du kannst sehr eloquent sprechen, du bringst Dinge perfekt auf den Punkt, Geschichten kannst du gut erzählen. Aber ist das wirklich das Geheimnis, dass du so begabt bist im Sprechen? Da hat er gesagt, nein. Mein Geheimnis ist the power room, also der Heizungsraum bei uns in der Gemeinde. Und dann ist er mit der ganzen Delegation in den Keller runtergegangen und da war wirklich ein Heizungsraum. Aber in dem Heizungsraum, da saßen über 100 Leute, die immer gleichzeitig im Gottesdienst unten im Keller gebetet haben. Die haben vom Gottesdienst nichts mitbekommen. Und ich sag euch, dieses Prinzip funktioniert. Wir waren mal mit unserer Gemeinde, haben wir so einen Einsatz in Ostdeutschland gemacht. Und irgendwie am Ende von den Einsätzen, da werden die Jugendlichen auch immer mehr müde und haben dann keinen Power mehr. Und dann hat meine Frau gesagt, okay, wir machen Folgendes. Ich bleibe mit einer Gruppe, mit denjenigen, die hier bleiben wollen. Wir beten in der Zeit. Und dann konnten sich ein paar Leute melden. Da haben sich, glaube ich, 5 Jugendliche damals gemeldet. Einige haben gesagt, beim Beten, das ist immer ganz entspannt. Du setzt dich hin, machst die Augen zu, dann kannst du so chillen, ne? So. Und ja, egal, wie auch immer. So, meine Frau, die ist mit denen da geblieben und wir sind auf die Straße gegangen. Als wir dort auf der Straße waren, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich weiß, es war in Magdeburg und ich weiß, wie oft da Menschen waren und du hast mit denen geredet und mit Atheisten dich unterhalten und du hattest überhaupt keine Chance, irgendwie da durchzudringen. Die waren manchmal wie so Eisblöcke, so richtig kalt. Ich meine, so manchmal denkt man so, man kommt ins Gespräch, da muss es doch irgendwelche Gedankengänge geben, wo man irgendwie anknüpfen kann. Aber nein, da ist manchmal wirklich, es war wirklich schwierig manchmal. Und an dem Tag, wir gingen dorthin und fast jedes Gespräch von den Leuten, die dort waren, war unglaublich. Die Leute, die waren offen. Einer ist direkt mitgekommen nachher zu dem Gottesdienst nachher. Also wir haben einen Unterschied gemerkt. Und dann erzählte meine Frau einfach, die waren alle voll dabei, die haben alle voll mitgebetet und die haben schon Bilder gehabt und gesehen, wie wir da im Gespräch mit dem und dem sind. Und da war sogar ein Bild, was sie hatten, hat tatsächlich zugetroffen auf einen, den ich getroffen habe, weil die sagte, so eine blaue Short. Und das war so ein Tag, der kühl war und einer, der lief wirklich mit so einer blauen, kurzen Jeanshose rum. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel Beachtung dem Geschenk, weil der nicht so besonders so drauf war, so sage ich mal so. Aber ich habe nachher gesehen, ich hatte einen kurzen Kontakt, dann hat er mit einem anderen aus dem Team Kontakt gehabt und später noch mit einem und mit dem war er richtig lange dran. So dass ich dachte, ja, da ist was dran, an dem zu beten und da ein anderes Team, das da vor Ort ist. Was das für eine Auswirkung hat, das muss man ja nicht sehen. Ich meine, die da im Keller gesessen haben, die haben auch nicht gesehen, die Auswirkungen, aber die haben es nachher gehört. Und Spurgeon, er hat es gesehen. Er hat den Unterschied gesehen, wenn er predigt und keiner dafür ihn gebetet hat. Er hat das sofort gemerkt. Also deswegen war das in seinem Dienst eines der wichtigsten Punkte und auch in vielen, vielen, wo man das weiß, die wirklich starke Erweckungsbewegungen hatten, wie stark das mit dem Gebet verbunden war. Ja, ich glaube, so der Punkt, den haben wir so einigermaßen verstanden. Ne? Der Punkt, dass wenn wir beten, ganz spezifisch beten, für Situationen oder für unsere Menschen, mit denen wir unterwegs sind, für unsere Nachbarn, für die Menschen in der Schule, in der Uni, wo wir uns auch immer bewegen, auf der Arbeit. Und ich sage euch, ich glaube, Gott hat überall, da wo Menschen sind, gibt es Nöte. Und oft sind diese Nöte wirklich die offenen Türen, wo man da hineingehen kann. Ich hatte das erst letztes Jahr gesehen, wie zum Beispiel dieser Punkt Einsamkeit, wie das eine riesige Öffnung für eine Tür sein kann. Habe ich vorher nie gewusst, bis ich nicht fast, ja, sage ich mal, ich war da schon unterwegs, um auch mit Menschen über Jesus zu sprechen. Und da habe ich da wirklich so einen Menschen gesehen Und ich wollte eigentlich mit ihm nicht ins Gespräch kommen, aber ich dachte, wenn wir da schon an der Straße da vorbeigehen, ich gebe ihm wirklich nur einen Flyer mal mit. Und ich kam dorthin, das war letztes Jahr, war ich in Russland, auch bei einer Nehemia-Gemeinde. Und ich habe einfach gesagt, ich will ein bisschen kennenlernen, so wie ihr evangelisiert. Ja, und ja, die haben mich dann mal mitgenommen. So zwei Brüder, ganz raus in Sibirien, irgendwie in einen Ort, wo keine Gemeinde in der Nähe ist. Und da stand dann dieser Mann. Und der stand da an einem Tor und der hat da so ein Haus gehabt. Sah nicht so schön alles aus. Ja, aber da im, ich sag mal so, im Gartenbereich, vorne hat er einen Zaun gehabt mit dem Tor. Und da hat er so ein Gummi drum gewickelt gehabt um das Tor. Und dann kam ich da nur hin und an der Seite war der ganze Zaun umgekippt und hohes Gras gewachsen. Also sah nicht so ordentlich aus. Und ich kam nur zum Tor, will ihm da diesen Flyer geben, weil ich mich erinnert habe, ich habe ja noch keinen Leuten den Flyer gegeben. Wir waren ja nur im Sprechen da. Und dann sagte er, komm doch zu mir ins Haus rein. Und ich habe nur so angeguckt, wollte er nicht reingehen. Und der sagt, ich mache dieses Gummi auf, ich mache das Tor auf, du kommst einfach zu mir ins Haus. Und meine Frau kam dann auch schon nach, weil ich habe ihr gesagt, ich gebe dem Flyer und gehe weiter. Und dann sagt sie, ja, jetzt müssen wir reingehen. Der hat uns eingeladen. Und dann sind wir da wirklich reingegangen. Die Tür war offen, war so ein Vorhang, der macht den Vorhang auf. Ich bin fast umgefallen. Da war so ein Geruch kam da raus und wie ich dann festgestellt habe, warum der überhaupt draußen stand, war, weil er hatte da gegen Mücken oder nee, gegen Fliegen hat er so ein Gift da gesprüht. Das war heftig. Ich habe so ein Gift noch nie in meinem Leben gerochen. Also das hat mich erschlagen und der lädt mich da noch ein und das Ganze aus voll gesprüht. Ich habe direkt Kopfschmerzen bekommen und dann habe ich gedacht, okay, aber er lädt mich ein. Und dann bin ich zu ihm in die Küche gegangen und ich wusste gar nicht, was soll man machen. Dann habe ich meiner Frau gesagt, lies einfach Johannes 3 vor. So, weil ich kam mit meinem Russisch da sowieso nicht weiter und meine Frau, die hat dann gesagt, ja, ich übersetze dich. Und sage, ja, dann lies einfach Johannes 3. Haben wir einfach Johannes 3, die Verse da angefangen zu lesen und haben dann, nachdem wir fertig waren, ihm dann doch ganz einfach das Evangelium erklärt. Und ihn gefragt, er hatte seine Eltern schon verloren, er war so Mitte 40, schätze ich mal, ich konnte das nicht einordnen, hat ein Bein amputiert gehabt, sein Arm war durch die Amputation gelähmt und hatte hier eine Prothese links und das konnte man durch seine zerrissene Hose noch sehen. Und dann sitzt er dort und wir sprechen dann ihm das über das Evangelium und dann haben wir ihn gefragt, ja, möchtest du Jesus in dein Leben aufnehmen? Und er sagte dann zu uns, das wäre doch klug, das zu machen. Wir sagen, ja, das ist klug, das haben wir gemacht. Das ist die richtige Art, wie man das macht. Und wir sprechen ein Gebet, er spricht es nach und wir merken, wie Gottes Geist wirkt. Und wir haben nachher für ihn noch gebetet und dann sagt er, ihr setzt euch nochmal hin. Und dann haben wir uns nochmal hingesetzt, obwohl bei uns die Zeit, die war schon drüber und wir mussten eigentlich zum Treffpunkt und dann haben wir uns aber nochmal hingesetzt und dann fing er an, uns zu erzählen, dass er sagt, er ist immer alleine. Der hat eine Schwester, die kommt einmal am Tag, bringt ihm kurz Essen. Die hat auch ein bisschen aufgeräumt, also drin war jetzt nichts dreckig, hat nur extrem gerochen. Aber sonst war es aufgeräumt und sie hat unterstützt ihn ein wenig, aber ganz kurz nur, weil sie auch arbeiten muss. Und er sagt, er ist immer allein. Er sitzt hier drin allein, er sagt, wenn er draußen steht, ist er allein, die Nachbarn wollen mit ihm nichts zu tun haben. Und er sagte, er immer allein. Und das war die Tür. Der wollte unbedingt mit jemandem nur sprechen. Und ich habe nur nachher gedacht, ich wollte noch nicht mal reingehen. Und das ist ein Mensch, der ein offenes Herz hatte, eine offene Tür. Und ich glaube auch bei uns hier in Deutschland gibt es ohne Ende offene Türen. Von Menschen, die wirklich das brauchen. Das Geheimnis ist Christus, dass wir es bekannt machen, dass wir mit ihnen drüber sprechen, dass wir die offenen Türen finden und für die offenen Türen auch beten, dass wir für offene Türen beten, dass es die Gelegenheiten gibt und die werden da sein und die werden kommen. Wenn wir nur an eine einzige Person denken, die wir hier vielleicht jetzt schon im Kopf haben und für diese Person einfach mal beten. Ich weiß von einer chinesischen Christin, die hat gesagt, die war irgendwie so mega erfolgreich und hat immer Leute in die Gemeinde gebracht Und dann hat man gefragt, wie machst du das? Und sie sagte, ja, bevor ich mit dieser Person spreche, ich bete mindestens 2 bis 3 Wochen für sie. Und irgendwann spreche ich sie an und dann merke ich, wie das schon eine offene Tür ist. Also sie hat da so ein Konzept gefunden. Ich weiß, es dauert manchmal länger. Ich bete für meinen Nachbar, der ist schon auch jetzt bestimmt ein Jahr. Ich habe ihn schon zum Grillen eingeladen und ich merke, wie auch ein bisschen mehr da sich öffnet, aber er ist auch immer sehr viel in der Welt unterwegs. Aber ich habe es immer wieder, auch beim Grillen, deswegen habe ich ihn ja eingeladen, auch da immer wieder versucht, da wirklich, dass da irgendwas passiert. Und ich merke dann, auf einmal ist bei ihm irgendwie, am Anfang war er mehr offen und seine Frau total zu. Sie war totale Atheistin und mittlerweile merke ich, seine Frau öffnet sich komischerweise und er war manchmal mehr zu. Aber ich weiß, wenn man da dran bleibt, irgendwann öffnen sich die Dinge, die Türen. Momentan ist sein Sohn, der schreit da mir immer hinterher, der ist so 4 Jahre alt, wenn er mich da sieht und mir immer erklärt, der Vater hätte doch Geburtstag und er müsste das jetzt mal klären, weil ich bin ja gar nicht auf der Liste drauf, auf der Geburtstagliste. Und du denkst, okay, ja, schon süß, aber nein, der war eine kleine Feier dann. Ja, okay, Gott bitten für geöffnete Türen. Und ich bin mir überzeugt, dass Paulus, auch wo er das im Gefängnis schreibt, die Auswirkung davon nicht nur erlebt hat, sondern auch hier weiter im Gebet ja drin ist. Und wir wissen, dass Gott ja Möglichkeiten hat, selbst als er im Gefängnis war, diese Türen zu öffnen. Und ich gebe euch nur ein Beispiel, den Philipperbrief. Und damit können wir dann auch den Punkt zumachen. Im Philipperbrief, Philipper 1, 12 bis 14, schreibt Paulus, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Denkst du so, im Gefängnis? Aber er sagt, es hat sich ausgewirkt. Sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen Übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Also, ich glaube wirklich, der Soldat, der an Paulus drangekettet war, da bin ich von überzeugt. Wenn der mit dem gesprochen hat, der hat nicht über die Spiele im Kolosseum in Rom gesprochen. Ich bin mir sicher, wenn du Paulus nur so drangedeutet hättest, der würde über das Evangelium sprechen. So, und hier ist es in der gesamten kaiserlichen Kaserne bekannt geworden, dass er um Christi willen gefesselt ist. Und es hat sich, wie er es ja schreibt, zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt. Im Abschluss in Kapitel 4, 21 im Philipperbrief schreibt er, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Also hier waren sogar nicht nur seine Leibwächter zum Glauben gekommen, weil er hier noch schreibt, also könnten diese prätorianischen Leibwächter gewesen sein, sondern auch Leute aus der Familie vom Haus des Kaisers wurden gerettet, weil sie ja die Gemeinde in Kolossee hier grüßen oder Grüße mitschicken. Also hier weiß man, Paulus hat jede Gelegenheit genutzt, das Evangelium bekannt zu machen und er hat immer für offene Türen gebetet. Er hat immer für eine offene Tür und dafür auch geglaubt, dass Gott diese Türen öffnet und man hat gesehen, was für ein Erfolg aus seiner Missionsreise war. Und auch deswegen immer wieder und immer wieder dann darüber geschrieben hat, dass man für ihn beten soll. Und so, denke ich mal, können wir da auch rübergehen zu dem AVC.